Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Zeit und vielleicht hatten Sie ja auch sogar Zeit zur Überbrückung, ein paar unserer vergangenen Episoden nachzuhören. Und wir, das sind wie immer ich und Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Hallo Elke.
Hallo.
Wie hast du denn die Sommerpause überbrückt? Warst du im Urlaub überhaupt?
Ja, im Sommer immer im Urlaub, also immer in den Schulferien bin ich irgendwo in Italien zu finden und hänge da am Pool rum oder bin im Meer, lese stumpfe Krimis und mache ansonsten nicht viel außer Pizza essen.
Das heißt, du hast auch einen Bogen gemacht um das, womit du dich sonst täglich beschäftigst, nämlich um Kunst, Galerien, Künstler, Vernissagen und so weiter?
Ja, ich habe einfach keine Galerie am Strand auftreiben können.
Ah, komisch, aber Kunst kann man ja überall entdecken oder Künstler kann man ja überall entdecken und die sind doch bestimmt im Sommer auch in Positano, Sorrent.
Das stimmt, aber ich habe von weitem Stromboli gesehen. Ich wusste, dass auf Stromboli gerade so eine total fancy Aktion von Fiorucci Art Trust stattfindet. Aber ich bin nicht rübergeschwommen.
Diesen Herbst jährt sich ja, und das hat wahrscheinlich auch schon jeder mitbekommen, wahrscheinlich das wichtigste Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte, nämlich 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre vereintes Deutschland. Wenn man aber aktuell auf die Wahlergebnisse guckt, dann ist wenig zu sehen ja eigentlich von Einigkeit in Deutschland. Stattdessen scheint eher eine politische Spaltung und vielleicht auch eine kulturelle Spaltung voranzugehen, aber eben nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Und wenn diese Folge erscheint, dann wissen wir auch noch gar nicht, wie die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen ausgegangen sind. Und wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum ihr das aktuelle Heft mit dem Titel Neues Deutschland versehen habt. Neues Deutschland ist ja erstmal viel, aber da steckt ja wahrscheinlich auch eine Fragestellung dahinter, oder? Mit der ihr diesen Titel gewählt habt und die sich dann durchs Heft zieht, oder?
Ja, es ging darum, einfach mal zu gucken, was ist eigentlich in diesem Land, weil die Kunstszene ist ja immer extrem international und wir sind ja auch sehr international orientiert. Wir interessieren uns für die Biennale von Venedig, wir interessieren uns für die USA, wir interessieren uns für die Kunstszene in Bangkok, aber dabei vergessen wir oft, wo wir eigentlich leben und was das eigentlich mit uns zu tun hat. Mhm. Und das ist für uns, fühlt es sich, also gerade in der Vorbereitung des Heftes, es fühlte sich fast komisch an zu sagen, okay, wir machen Deutschland-Schwerpunkt, alle so, was, wieso das denn? Und aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich dann auch gesehen, das ist total wichtig. Und es kommen auch einfach einige große Ausstellungen, es kommen einige Themen zusammen, die jetzt in diesem Herbst gerade in diese Richtung gehen. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken da mal rein.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Noch bis zum 24. August gibt es im Temporary Bauhaus Archiv die Ausstellung Otti Berger – Stoffe für die Architektur der Moderne, eine Installation von Judith Raum, zu sehen. Die Textilgestalterin Otti Berger entwarf in den 1930er Jahren Stoffe für die Architektur der Moderne, die bis heute faszinieren. In der Ausstellung macht die bildende Künstlerin Judith Raum Otti Bergers Werk sinnlich erlebbar. Zu sehen ist eine neue Videoarbeit. Neben zwei großformatigen, extra für die Ausstellung von der Handweberin Katja Stelz nachgewebten Wandstoffen. Am 16. Mai, 13. Juni und 11. Juli finden Lunchführungen durch die Ausstellung statt. Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Ausstellung wurde die Publikation Otti Berger Weaving for Modernist Architecture veröffentlicht. Das Buch ist in englischer Ausgabe und englischer Ausgabe mit deutschsprachigem Beileger im Handel erhältlich. Mehr Informationen zu Ausstellung und Publikation gibt es auf bauhaus.de und in unseren Shownotes.
Ja, und deswegen werden wir auch in dieser Folge dem Thema mal ein bisschen nachspüren und sprechen über das, was in der deutschen Malerei, wenn man das so sagen kann, gerade so vor sich geht. Da hat Silke Hohmann fürs Heft einige Interviews geführt. Da werfen wir gemeinsam mal einen Blick auf einige der Bilder, die ihr auch fürs Heft ausgewählt habt. Außerdem freue ich mich sehr, dass wir eine Gesprächspartnerin hier im Podcast begrüßen dürfen, die im Heft gar nicht vorkommt, aber eben exklusiv bei uns im Podcast. Und das ist die Künstlerin Henrike Naumann. Die wird in der Presse gerne immer als Berliner Künstlerin vorgestellt. Und da stelle ich jetzt gleich mal die Frage in den Raum, ob sie sich wohl so auch zuordnen oder definieren würde. Außerdem hast du, Elke, ja die Soziologin Cornelia Kopitsch getroffen, die auch gerade so ein bisschen in aller Munde ist, die nämlich unter anderem ein Buch geschrieben hat, was versucht zu erklären, warum die AfD solche Wahlerfolge hat und warum sich dieser Trend abzeichnet. Und es ist auch eben sehr spannend, du hast es ja auch schon angedeutet, zu verstehen, warum auch wir als Teil einer, sag ich mal, irgendwie anscheinend globalen Elite, aber auch wir, die wir uns in der Kunstwelt, in einer sehr internationalen Szene oft bewegen und warum auch wir sogar Teil dieses Problems sind. Darauf freue ich mich persönlich sehr. auf das Gespräch.
Ja, freu dich nicht zu früh, weil es ist ein bisschen deprimierend. Ich fand das wirklich ein sehr erhellendes Gespräch mit ihr. Aber es ist auch ein Gespräch, was mir den Spiegel vorgehalten hat und auch gesagt hat, okay, also gerade wir, wie du ja schon sagst, man ist halt immer unterwegs und fühlt sich so liberal und offen und man ist ja so international und so weiter. Und dass man gleichzeitig aber auch eine ganz egoistische Agenda dabei hat und dass man sich vor allen Dingen gegen andere Gesellschaftsschichten auf fast brutale Weise abschottet, das ist einem ja nicht so klar und das fand ich wirklich ja, sehr erhellend.
Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
Wir haben einen Tipp für alle, die immer mal wieder in Berlin sind oder die vielleicht auch in Berlin leben. Ab dem 11. September findet hier nämlich wieder die Art Week statt und Monopol veröffentlicht deshalb ein Sonderheft, das der aktuellen September-Ausgabe beiliegt. Und darin erfahren Sie alles zur Art Berlins, auch zur Positions Berlin. Neben den spannendsten Künstlern und Künstlerinnen gibt es auch interessante Projektempfehlungen und Ausstellungen, aber auch praktische Tipps. Was lohnt sich im September 2019 in Berlin sonst noch so? Zum Beispiel gastronomisch, aber auch zum Übernachten oder auch in Sachen Shopping. Die Monopol September-Ausgabe mit dem Berlin Art Week Sonderheft ist jetzt schon im Handel erhältlich oder auch auf monopol-magazin.de. Und zur Vorbereitung können Sie natürlich auch noch unsere Podcast-Folge zum Mythos Berlin als Künstlerstadt nachhören. Darin finden Sie auch ein sehr spannendes Interview mit Maike Kruse, mit der Direktorin der Art Berlin. Um Berlin wollen wir aber diese Folge gar nicht zu sehr kreisen und ich spreche jetzt mit Silke Hohmann über die traditionsreichen Schulen der deutschen Malerei und was Deutsch dort eigentlich bedeutet. Hallo Silke.
Hallo.
Kurze Frage vorab. Wir sind ja gerade in Zeiten von Instagram, von multimedialen Installationen, von Virtual Reality. Welche Rolle spielt denn eigentlich Malerei als Kunstform überhaupt noch?
Ja, berechtigte Frage. Malerei hat ja viele Jahrhunderte lang eigentlich den Status der Kunst schlechthin. Es war ja fast ein Synonym. Mhm. Kunst war fast immer Malerei. Mit dem Aufkommen von Videokunst in 70er und 80er Jahren und dann auch mit dem großen Boom der Fotokunst ging diese Wichtigkeit irgendwie zurück und das wurde eher als rückständiges Medium angesehen und galt eigentlich auch als ziemlich konservativ zu malen. Aber die Malerei war natürlich nie tot, auch wenn das dann zwischenzeitlich auch mal behauptet wurde. Es wurde immer gemalt, aber die Maler mussten halt die anderen Kunstformen zur Kenntnis nehmen und das sind teilweise auch ganz fruchtbare Auseinandersetzungen. Das merkt man auch in der Ausstellung, über die wir gleich noch sprechen. Über Malerei aus Deutschland. Das heißt, diese visuelle Gegenwart, in der wir leben, wird natürlich von den Malerinnen und Malern auch zur Kenntnis genommen mit den Mitteln der Malerei und eben auch das Digitale. Die Malerei muss halt auch immer wieder ihre eigene Geschichte natürlich zur Kenntnis nehmen. Man kann es nicht mehr einfach irgendwie ein Landschaftsbild malen, ohne gleichzeitig zu wissen, es gibt Virtual Reality oder ein Porträt, ohne über Selfies nachzudenken.
In der Ausstellung geht es ja um Kunst aus Deutschland. Wir wollen aber auch mal dahin schauen, noch mal kurz, wie eigentlich Malerei geprägt wird in Deutschland. Also es gibt ja verschiedene Schulen, an denen Malerei gelehrt wird. Was sind denn da so die großen Schulen und wo in Deutschland befinden die sich eigentlich?
Also die Ausstellung findet jetzt im September statt an drei Orten in Deutschland, in Bonn, in Wiesbaden und in Chemnitz. Und es sind 53 Malerinnen und Maler aufgesucht worden, in ihren Ateliers eingeladen worden, da mitzumachen. Und die drei Kuratoren der drei Häuser haben tatsächlich auch wirklich an den Hochschulen unter den Absolventen geguckt. Und die Hochschulen sind natürlich der Nukleus für nachwachsende neue Künstler sozusagen. Und ja, da gibt es natürlich die traditionsreiche Akademie in Düsseldorf mit den ganzen Malerfürsten in Anführungszeichen früher eben, die da gelehrt haben wie Lüpertz und Immendorf und so weiter. Aber darüber reden wir bestimmt auch gleich noch. Das gehört jetzt auch wirklich so ein bisschen der Vergangenheit an. Die Städelschule in Frankfurt ist ganz wichtig. Die Akademie in Leipzig ist ganz wichtig. Dresden, Hamburg, Berlin, so, also, aber so von denen, die auch wirklich bis ins Ausland eine große Strahlkraft haben, würde ich sagen Düsseldorf und Frankfurt.
Inwiefern spielt denn da der Unterschied in der Vergangenheit, also ob man im ehemaligen Osten quasi als Schule lag, wie jetzt Leipzig zum Beispiel, oder in Westdeutschland, spielt das noch eine Rolle für die Identität auch dieser Schulen und auch für die Art und Weise, wie sie Malerei vermitteln?
Ich würde sagen ja und nein. Also ich glaube, natürlich ist es so, dass es immer wieder so Schlagworte gibt, die auch versuchen, sowas Regionales reinzubringen. Wie zum Beispiel so vor rund 15 Jahren gab es dieses Schlagwort der neuen Leipziger Schule rund um diese Maler wie Neo Rauch. Und inzwischen sind die Schüler von Neo Rauch auch wieder Professoren, teilweise auch an den Schulen in Dresden und in Leipzig. Gleichzeitig ist gerade Leipzig ein Beispiel dafür, wie sich das ganz anders entwickelt. Das ist eine Hochschule, die wirklich ganz stark für Fotografie und Medienkunst jetzt plötzlich bekannt ist, während in Düsseldorf oder eigentlich an keiner Hochschule es mehr so ist, dass ein bestimmter Stil gelehrt wird, indem man dann so eine Tradition irgendwie weiterführt, den man dann auch sieht bei den Studenten, aha, der war Schüler von oder in der Meisterklasse von, sondern es wird ja viel eher auch eine Herangehensweise gelehrt. Mhm. Und das kann dann auch sein, dass plötzlich jemand bei einem Bildhauer in der Klasse ist, aber malt, oder ein Videokünstler unterrichtet Philosophie, oder also es ist überhaupt nicht mehr so streng an diesen Gattungen oder auch an diesen Traditionen oder Stilen festgelegt, sondern eigentlich eher geht es auch wirklich darum, sowas Konzeptuelles den Studierenden beizubringen.
Und womit hat es zu tun, würdest du sagen? Hat es auch was mit Globalisierung zu tun und mit einer Welt, wo man sich vielleicht die auch facettenreicher, diverser irgendwie geworden zu sein scheint, sodass man sich nicht mehr so stark einer Sache zuschreiben möchte?
Auf jeden Fall. Also zum einen, man möchte sich nicht festlegen lassen, es soll auch ein Interpretationsspielraum da sein. Und das ist natürlich so, und das haben auch die Kuratoren, mit denen ich gesprochen habe, für diese Ausstellung gesagt, dass die Studierenden heute unwahrscheinlich gut informiert sind, wirklich auch global top auf Zack, voll auf dem Laufenden, auch wissen ganz genau, was in der Kunst gerade passiert, egal in welchem Teil der Erde quasi. Und auch dieser Austausch von Informationen, auch Austausch natürlich von Dingen, die einen interessieren, und Bildern, mit denen man lebt und so weiter, das ist auf jeden Fall auch an den Hochschulen spürbar, auch daran, dass es natürlich ganz viele Professoren aus dem Ausland gibt, also aus USA, Australien und so. Also wenn man da heute an den Hochschulen guckt, wer lehrt da, dann ist das auch sehr viel globaler als noch vor beispielsweise 30 Jahren.
Also sowohl was Professoren angeht, als auch was Studenten angeht.
Absolut.
Du hast ja schon die Ausstellung angesprochen, die eröffnet am 19. September, heißt jetzt Junge Malerei in Deutschland. Und das Besondere ist, dass die gleichzeitig in Bonn, Wiesbaden und Chemnitz die gleichen Künstlerinnen und Künstler zeigt. Also man kann an allen drei Standorten genau die gleiche Ausstellung quasi sehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig, ja.
Und ihr habt einige der Bilder und die wahrscheinlich für euch interessantesten Künstler auch fürs Heft ausgewählt. Wie habt ihr diese Auswahl vorgenommen?
Das ist immer ganz schwer, natürlich bei 53 jungen Leuten, die gerade so auch anfangen in ihrer Karriere, dann sagen, okay, den wählt man aus und den nicht. Aber ich habe ein bisschen, wie du ja auch, diese Fragen, was heißt das jetzt heute in dieser irgendwie ganz stark digital geprägten Gegenwart, visuell heute Malerei zu machen? Ja, und da habe ich dann natürlich ein bisschen, auch meinen eigenen Fragen so nachgegangen bei der Auswahl. Und da ist zum Beispiel der Maler Florian Meisenberg. Wir haben da ein Bild abgebildet, da wird dasselbe Bild in einer kleiner werdenden, fast schon tunnelartigen Wiederholung, wie so ganz viele offene Browserfenster so übereinander gelegt. Mhm. Oder die Frage auch, die mich beschäftigt hat, ist, was ist denn mit dieser Malereigeschichte, die über so viele Jahrhunderte hinweg eigentlich so den malenden Mann, der die nackte Frau abbildet irgendwie. Das ist so das Ding, was ist halt, wovon die Museen ja voll sind. Ja,
hatten
was
wir auch schon mal
das
drüber gesprochen hier
ganz
in der Podcast-Folge.
Ein großes Thema, kann man immer wieder drüber nachdenken. Und das fand ich natürlich dann auch interessant zu gucken, was machen denn diese global vernetzten, super informierten jungen Frauen, wenn die vielleicht diesen Blick umdrehen, oder setzen die diese Tradition ernsthaft fort oder pieksen sie den so ironisch auf und machen sich lustig drüber. Es geht sogar auch bei, das habe ich festgestellt, und das fand ich eigentlich auch am spannendsten, sozusagen diese Tradition im Kopf zu haben und zu wissen, ich bin eine deutsche Malerin und der größte lebende Künstler ist Gerhard Richter, ein Mann und so. Damit muss man ja auch erstmal klarkommen und das muss man auch erstmal alles wissen und sich da irgendwie so eine Nische suchen. Da fällt mir zum Beispiel Aneta Kaiser ein, die das jetzt heute in der Gegenwart irgendwie sehr souverän und mit einer gewissen Lässigkeit auch machen. Die haben eben alle die Malereigeschichte im Gedächtnis, aber sie sind trotzdem so mit einem bestimmten Witz und einer gewissen Souveränität und Lässigkeit dann trotzdem so ganz vorne dabei.
Ja, von Aneta Kaiser gibt es zwei, also sieht man einen kleinen Ausschnitt. Man sieht hier drei von ihren Bildern. Das eine sieht so ein bisschen aus wie so eine Art King Kong. I've Got No Brain Baby heißt es. Ich weiß jetzt nicht, du hast ja mehr Bilder von ihr im Kopf. Ist das, was würdest du sagen, ist so ihr Stil oder wie geht sie eben genau damit um? Wie reagiert sie auf einen Malerei-Superstar wie Gerhard Richter und auch auf die Vergangenheit, wie Frauen in der Kunst bisher dargestellt wurden und wie sie sich heute empfindet?
Na, es hat ja auch eine gewisse Souveränität, sich damit jetzt nicht so direkt zu befassen, sondern einfach sich nur so zu fragen, was mache ich denn stattdessen? Und sie, was ich bei ihr gut finde, ist, dass sie zum Beispiel auch solche Sachen wie Porträts, in denen so eine gewisse Peinlichkeit, irgendwie was ein Unbehagen oder manche Figuren von ihr sehen wirklich ganz schüchtern oder fast so ein bisschen lost irgendwie aus. Gibt so eins mit so einem ganz groß herangezoomten Bild von so einem stoppelbärtigen Gesicht und das heißt dann auch weißer alter Mann, glaube ich. Also wirklich auch so dieses böse Schlagwort und dieses viel zu nahe große Gesicht mit dieser traurigen Nase und so. Also es ist schon eine Auseinandersetzung mit den Fragen von heute, aber eben mit den Mitteln der Malerei.
Könnte ja auch bedeuten, wenn man dem, den man gerne in die Schublade steckt, dem alten weißen, vielleicht auch noch Angry Man, wenn man dem nahe kommt, dass man da auch ganz viel Verletzung sieht und vielleicht muss man ihm erst nahe kommen, um auch ein Verständnis für ihn zu entwickeln. Ist jetzt mal meine Ferndiagnose ihres Bildes.
Ja, absolut. Es geht natürlich auch immer um Empathie und nicht unbedingt immer nur drum, um was bloßzustellen. Aber auch zum Beispiel die Frage, was ist mit dem weiblichen Körper, wenn eine Frau sich so dieser ganzen Malereitradition stellt. Da fand ich dann Christina Schuld auch ganz interessant, die irgendwie auch so merkwürdig, bisschen komische Körper malt. So eine Frau, die dann aber so Farbeimer schwingt. Und sie hat eben auch diese ganzen Fragen, für mich zumindest, dann wirklich so ganz präsent. Also was heißt es, eine Frau zu sein? Was heißt es, eine Malerin zu sein? Was heißt es, Künstlerin zu sein? Und wie reiht man sich ein in diese Geschichte? Und ist das überhaupt jetzt ein gutes Bild? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Und auch nochmal die Frage, ist das dann ein gutes Label? Also junge Malerei in Deutschland, sie heißt jetzt immerhin nicht deutsche Malerei, aber trotzdem funktioniert dieses nationale Label überhaupt noch, würdest du sagen?
Ja, es hat so ein bisschen den Charakter von so einer Leistungsschau vielleicht auch, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube nämlich schon, dass es natürlich wirklich diese deutsche Malerei-Tradition gibt und man muss irgendwie einen Beschreibungsrahmen haben, man muss es ja irgendwie eingrenzen, sonst wird es uferlos. Und diese deutsche Malerei-Tradition, jetzt wirklich von, weiß ich nicht, vor 500 Jahren war es Albrecht Dürer und dann Caspar David Friedrich, Otto Dix und so weiter, Max Beckmann bis Gerhard Richter, die gibt's ja. Und ich finde das auch legitim, sozusagen sich damit irgendwie zu beschäftigen, indirekt. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute wie Israel Aten, ein junger US-Amerikaner, der vor 7 Jahren aus Detroit wirklich nach Düsseldorf gezielt an die Akademie gegangen ist, um hier Malerei zu studieren. Den habe ich gefragt, hast du mit diesem Label vielleicht irgendwie, findest du das komisch? Und der meinte, nö, das sei für ihn eigentlich völlig in Ordnung, diese territoriale Beschreibung, weil er da eigentlich auch die Tradition sieht.
Ja, vielen Dank, Silke. Die Künstlerin, mit der ich als nächstes spreche, hat ihre Ausbildung in Dresden und Potsdam erhalten. Ihr Medium ist allerdings nicht die Malerei, sondern eher Installation. Zum Beispiel mit Billigmöbeln aus der direkten Nachwendezeit. Und die kombiniert sie dann mit Gemälden ihres Großvaters, der in der DDR als Maler sehr bekannt war. Die Wahlerfolge der AfD in den letzten Jahren und jetzt auch ganz aktuell die Landtagswahlen haben die öffentliche Debatte angeregt. Was lief eigentlich schief bei der Wiedervereinigung? Viele Analysen kommen da immer wieder zu dem Urteil, das war alles andere als auf Augenhöhe. Dem Osten wurde das westliche System einfach übergestülpt. Die Autorin Jana Hensel hat vor kurzem in Titel Thesen Temperamente gesagt, die Identität und die Geschichte der DDR und wahrscheinlich auch ganz konkret Persönlichkeiten und Status wurden einfach platt gemacht. Steigen wir doch einfach mal mit dieser These direkt ein mit der Künstlerin Henrike Naumann. Hallo Henrike.
Hallo.
Du bist ja 84 in Zwickau geboren, warst also noch ein kleines Kind, als die Mauer fiel, aber hast wahrscheinlich doch schon gerade in den Jahren danach ziemlich eindrücklich mitbekommen, was es bedeutet hat, diese Wiedervereinigung. Und mich würde interessieren, hast du so konkrete Erinnerungen an die Zeit danach? Also weißt du noch, wie sich die Gesellschaft da so umdefiniert hat?
Naja, ich glaube, dadurch, dass ich Kind war, habe ich sehr kindliche Erinnerungen an die Zeit. Deswegen, ich beanspruche da auch keine Allgemeingültigkeit, aber es sind eher dann so Bilder, die mir so, die so aufflackern. Also wie dann so im Dorfkonsum in Sachsen, wo die Regale noch aus den 70ern oder sogar 60ern waren, verstaubt und ja, dann plötzlich da Alf und Barbie in den Regalen standen. Und was ich als Kind natürlich, was für mich das Schönste auf der Welt war. Und dieser ästhetische Clash, so der hat sich mir so extrem eingebrannt. Und der ist auch, glaube ich, das, was mich auch so jeden Tag inspiriert, irgendwie künstlerisch zu arbeiten, was jetzt die Ästhetik angeht. Also dass plötzlich so Ästhetiken zusammenstehen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen oder die man kaum erträgt. Und dieses Dinge so auszugleichen im Kopf oder irgendwie damit so umgehen zu können, dass Dinge zusammen sind, die nicht zusammen sein können. So das ist, glaube ich, was viele Leute, die den Umbruch im Osten erlebt haben, so irgendwie verinnerlicht haben als so eine Strategie.
Ja. Ästhetik ist ja eigentlich ein neutraler Begriff. Also das muss ja jetzt nicht gut oder schlecht sein. Trotzdem hat man immer so den Eindruck, dass die westliche Ästhetik eher als bunt, farbenfroh, schillernd, schön empfunden wurde. Und die Ostästhetik ja oft so ein bisschen nüchtern, grau, braun, ein bisschen fad. Würdest du das auch so sehen oder hast du das anders empfunden, weil du da vielleicht auch eben ja anders geprägt wurdest, auch ästhetisch?
Naja, dadurch, dass ich Kind war, als diese neue Ästhetik kam und ich mir nichts Schöneres vorstellen konnte, als irgendwelche billige Plastik zu besitzen, war
aber
ich
warum?
Natürlich.
Der Gegenstände wegen, weil es wenig gab oder auch der Ästhetik wegen?
Ich glaube, der Ästhetik wegen, also weil es gab plötzlich völlig neue Farben, es gab unheimlich viel Rosa, Türkis, Silber, es gab diese ganzen Actionfiguren, es gab einfach so, ja, so Dinge, worauf Kinder schon richtig Bock haben. So. Und ich weiß nicht, ob allen Erwachsenen das auch so ging, dass sie gesagt haben, ach cool, jetzt gibt es die ganze Plastik und so, sondern also so als Kind und das ist auch das, was ich höre von Leuten, die Teenager waren in der Zeit, so hat man sich da schon irgendwie so reingestürzt und dachte, okay, that's it, das ist es jetzt, ja.
Du thematisierst ja auch in deiner Kunst ganz stark diese Erfahrung oder auch die Umstellung des Systems. Und ganz konkret benutzt du ja oft Möbel, Billigmöbel auch viele und thematisierst damit so ein bisschen eben diesen Umbruch vom sozialistischen System auf die kapitalistische Konsumgesellschaft des Westens. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn Leute heute in deine Ausstellungen gehen, sehen die den geschichtlichen Bezug oder steht das für die auch heute eigentlich für eine Reaktion auf was ganz zeitgenössisches?
Na, die Reaktionen sind natürlich sehr unterschiedlich und auch das, was man in den Möbeln sieht, das ist auch sehr unterschiedlich, weil das, was ich mit diesen Möbeln mache, ist ja im Prinzip, ich behaupte, dass die was bedeuten oder ich lade die auf mit einer Bedeutung und mit Geschichte und mit Politik und das ist aber natürlich total offen, weil im Endeffekt bedeuten die dann in dieser Ausstellung was und aber gleichzeitig entsteht die Bedeutung dann auch doch eigentlich so im Kopf der Betrachtenden und ist auch sehr, kann sich auch sehr unterscheiden und das ist sehr spannend, weil die Möbel dann eigentlich irgendwie für so ganz viel herhalten, was man als Besucher irgendwie mit in die Ausstellung bringt oder was einen vielleicht auch beschäftigt oder was man für Ängste hat oder für Träume und irgendwie sind dann die Möbel ein bisschen wie so ein Blitzableiter, ja, und das ist ganz spannend und die Ästhetik, ich provoziere auch so ein bisschen damit, dass ich halt sage, so das behaupte ich jetzt irgendwie als eine Ostästhetik, weil es ist ja eigentlich eine Westästhetik. Das heißt, es ist halt irgendwie beides. Also es sind irgendwie die Restposten aus dem Westen der 80er, die dann nach 90 in dem Osten verkauft wurden. Und das heißt, da fängt es eigentlich schon an. Da kann man irgendwie nicht sagen, das ist Ost oder das ist West, sondern es ist irgendwie beides und es erzählt irgendwie ganz viel vermutlich über beides. Und das ist so eine Strategie, mit der ich arbeite, dass ich was auf den ersten Blick total einfach aussieht. Je mehr man da irgendwie sich damit beschäftigt, umso komplizierter wird es eigentlich, darüber eine einfache Aussage zu treffen. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, also jetzt nicht irgendwie in einem Satz den Osten zu erklären, sondern eigentlich eher zu verkomplizieren und zu sagen, die Sachen sind ultra komplex und egal von welcher Stelle im Raum wir auf diese Möbel gucken, wird es ein bisschen ein anderes Bild geben und ja, also Dinge eher aufzufächern und zu zeigen, es ist kompliziert.
Würdest du trotzdem sagen, dass es eher ein Unbehagen auslöst, deine Installation? also ich zum Beispiel hatte auch Erinnerungen, dass ich manche Möbelstücke hat man gesehen und dachte, oh Gott, stimmt, das hat man ja mal häufig in Wohnzimmern gesehen, aber schön ist das überhaupt nicht und irgendwie kriegt man gleich so ein mulmiges Gefühl, sowas wie, oh Gott, es gibt vielleicht, ja, also wie stark man da auch so immer so kontextabhängig oder auch systemabhängig ist. Also man findet offensichtlich bestimmte Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt schön, weil sie einem die ganze Zeit auch gezeigt werden, weißt du? Also weil man sie überall wahrnimmt und dass man gar nicht so individuell in seinem Geschmack vielleicht ist, wie man glaubt.
Ja, ich glaube, diese vermeintliche Individualität, die ist das, was diese Möbel so so melancholisch macht, weil die ja im Prinzip total billig produzierte Massenware sind, aber eigentlich alle ganz individuell sein wollen und irgendwie interessant geformt oder noch ein Gesicht haben und so. Und diese Individualität, das versetzt einem so richtig Stiche, weil man denkt so, nein, es ist nicht individuell. Mhm. Und so ein bisschen die Versprechungen, die diese Möbel mal symbolisiert haben und jetzt natürlich überhaupt nicht mehr einlösen können, das ist total interessant. Und diese Gefühle, da merke ich schon, dass das viel bei den Besuchern und Besucherinnen so rausholt.
Und du kombinierst es ja auch mit Gemälden deines Großvaters, der in der DDR ja ein relativ bekannter Maler war, ne? Also wie genau integrierst du die und warum auch?
Ja, das habe ich für eine Ausstellung gemacht und jetzt auch nochmal für zwei weitere. Da habe ich diese Malereien genommen, die im Familienbesitz sind und für die sich jetzt niemand mehr so richtig interessiert. Zu DDR-Zeiten war Karl-Heinz Jakob sehr, sehr bekannt und danach eben nicht mehr. Und dann, ja, was macht man denn jetzt mit diesen Malereien? Und im Endeffekt habe ich die so verwendet, als wären das auch Möbel, die ich gefunden hätte. Mhm. Also ich habe die nicht als die Kunstwerke behandelt, die sie sind, sondern in dem Moment versucht, sie anzugucken wie ein Stuhl, den ich auf der Straße gefunden habe, mit dem ich dann was Neues schaffe und wo ich sage, okay, was mache ich denn jetzt mit diesen vorgefundenen Dingen? Was mache ich denn mit dem, was die Geschichte jetzt hier irgendwie so abgestellt hat an der Straße? So wie kann ich dem wieder eine Bedeutung geben oder wie kann ich auch über die Bedeutung sprechen, die das für mich hat, diese Malerei der DDR, und damit einen Beitrag leisten zu der Frage, so ja, welchen Stellenwert kann denn die Kunst aus der ehemaligen DDR in der gesamtdeutschen Kunstgeschichte haben?
Du hast dich ja auch privat und auch künstlerisch, soweit ich weiß, mit dem NSU-Fall ganz intensiv beschäftigt. Wie kam es dazu? Und auch noch die Frage gleich hinten angeschoben, was hast du daraus für Lehren oder Schlüsse für dich gezogen?
Ja, Lernen oder Schlüsse habe ich, glaube ich, keine gezogen. Eher war das Bekanntwerden des NSU so eine, ja, so eigentlich das einschneidendste Erlebnis so, an das ich mich so erinnern kann. Und ich bin ja in Zwickau geboren und aufgewachsen und war an dem Tag, an dem Beate Zschäpe das Haus angezündet hat, auch tatsächlich in Zwickau, auch in Weißenborn, in dem Stadtteil, in dem die gelebt haben, bei meiner Oma, die da direkt um die Ecke gewohnt hat. Und das mit diesem Haus, das explodiert, das ist irgendwie auch bei mir was explodiert. Also sowohl so menschlich, dass ich dachte so, oh Gott, will ich jetzt hier nochmal nach Zwickau zurückkommen? Kann ich jetzt hier einfach noch so mal zum Urlaub vorbeikommen? Oder was macht das jetzt mit mir und dieser Stadt? Und ja, und natürlich auch politisch die ganzen, ja, dieser ganze Abgrund, in den man dann geblickt hat, und künstlerisch habe ich gemerkt, okay, das ist für mich vielleicht die einzige Chance, da jetzt damit auch irgendwie arbeiten und leben zu können, indem ich versuche, eine Sprache zu entwickeln, um darüber zu sprechen, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie man da künstlerisch drüber sprechen kann oder darf, und es gab da auch keine andere Arbeit, sondern ich musste irgendwie gucken, okay, was kann ich leisten, was kann ich beitragen und eine Sprache finden, die nicht mit Worten funktioniert und nicht irgendwie mit den Medien, die ich so kenne, sondern irgendwie die anders arbeitet, die dokumentarisch arbeitet und gleichzeitig aber sich was ausdenkt, die irgendwie interpretiert und gleichzeitig zuhört, also so. Ja, und so ist dann meine Diplomarbeit 2012 entstanden, Triangular Stories, wo ich Home-Videos aus dem Jahre 92 der Radikalisierung des NSU auf VHS inszeniert habe und dann in Installationen gezeigt habe mit Ausschnitten aus den Sets, in denen wir das gedreht haben. Und damit habe ich dann eigentlich ja am Ende meines Studiums an der Filmhochschule meine erste Installationen gemacht und auch dann erst gemerkt, okay, der Raum, in dem ich mich jetzt bewege, ist der Kunstraum. Mhm. Ja.
Inwiefern glaubst du, ist der NSU ein ostdeutsches Phänomen?
Naja, nie, ist eigentlich vielleicht das erste wirklich gesamtdeutsche Projekt. Also, weil die drei, die jetzt als NSU-Kerntrio bekannt sind und auch im Prinzip im Prozess behandelt wurden, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das ist ja ein Netzwerk, das sich in Ost wie West erstreckt. Und die Morde haben im Westen stattgefunden, die konspirativen Wohnungen, Banküberfälle im Osten. Und ja, es ist eigentlich vielleicht, also wenn man jetzt zynisch sein will, so eine gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte. Und das jetzt auf den Osten zu münzen, macht irgendwie, macht das unklar eigentlich und macht auch irgendwie, hilft der Sache nicht. Aber was man natürlich bedenken muss, ist, dass der Osten für rechte Kräfte schon sowas wie so ein Fantasieland ist oder was, wo man sagt, okay, hier kann man was aufbauen irgendwie. Durch die Geschichte der DDR ist es 89, 90 war da eine relativ homogene Gesellschaft so. Es gab natürlich die ganzen Vertragsarbeiter, die dann auch teilweise geblieben sind, aber es war, ich glaube, für die rechte Szene so ein Moment, so nach dem Motto, jetzt können wir da irgendwie was aufbauen, jetzt können wir was machen, jetzt, und so sind dann sofort ab 90 so die Kader aus dem Westen in den Osten gekommen und haben da wirklich auch Strukturen geholfen mit aufzubauen, ja.
Verstehst du dich denn eigentlich als ostdeutsche Künstlerin? Weil du wirst ja jetzt gerne in Interviews bezeichnet, man dich immer als Künstlerin aus Berlin oder Berliner Künstlerin. Das ist ja, muss nicht im Widerspruch sein, aber in dem Fall ist es ja schon nicht eine Zuordnung zu dem Ostdeutschsein. Wie findest du das?
Ja, also ich würde mich auch als Berliner Künstlerin bezeichnen, aber mit einer ostdeutschen Erfahrung. Und für mich ist das auch Teil meiner Auseinandersetzung oder meines Beitrags zum Diskurs, dass ich zum Beispiel sage, wenn von mir eine Biografie irgendwo angegeben werden soll, dann muss da stehen, dass ich in der DDR geboren bin. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass das Land, in dem ich geboren wurde, DDR heißt. Und das steht auch auf meiner Geburtsurkunde. Aber was spannend daran ist, dass das oft zu totalen Diskussionen führt. Also eigentlich überall, wo ich ausstelle, so die Frage, warum möchte ich das? Warum besteht da jetzt eine junge Künstlerin drauf, dass das da so steht? Und aus meiner Perspektive so, auch das Interesse daran, dass das dann auch oft ein Problem ist, weil man sagt, das ist ja jetzt die Bundesrepublik und deswegen bist du in Deutschland geboren. Mhm. Aber wenn man, diese Diskussionen, die gehören für mich dann auch schon zu dem, was ich mit so einer Ausstellung in einer Institution starten will, diese Diskussion. Also die Frage, warum darf das nicht DDR heißen, wenn das doch der Staat damals war? Mhm. Also warum ist das quasi Common Sense zu sagen, das ist jetzt rückwirkend auch Deutschland oder die BRD oder also so in diesen Worten steckt dann irgendwie so ganz viel Sprengkraft drin und im Hinblick auf die DDR-Kunst und die Kunstgeschichte, dadurch, dass ich junge Künstlerin bin und in den letzten Jahren der DDR geboren, ist für mich immer automatisch die Westkunstgeschichte meine Kunstgeschichte gewesen, also im Studium und also quasi das sind die Referenzpunkte, wo ich dann aber schon aufgrund, dass ich so biografisch mich mit DDR-Malerei beschäftigt habe, weil es in meiner Familie eben einen Maler gab, war das dann schon gar nicht mehr so einfach und ich habe mich gefragt, so krass, wie kann das jetzt rückwirkend so sein, dass es nur noch diesen einen Einfluss für mich gegeben haben kann, wo mir aber dann vielleicht irgendwie Sitte viel mehr sagt als Boys, weil ich mich damit schon als Kind vielleicht auseinandergesetzt habe. Und diese Fragen aufgrund der eigenen Biografie aufzuwerfen, das finde ich interessant. Aber ich nutze das dann eher als so Diskussionsimpulse.
Mhm. Ich musste jetzt die ganze Zeit daran denken, als du gesagt hast, mit ostdeutscher Erfahrung, dass ich die ganze Zeit dachte, das hört sich so ein bisschen an wie dieser Nachschub mit Migrationshintergrund. Findest du das einen seltsamen Vergleich?
Indem ich sage, ostdeutsche Erfahrung, das ist im Prinzip auch so ein bisschen wie so eine kleine Provokation, mit der ich irgendwie deutlich machen will, dass es unterschiedliche Erfahrungen in Deutschland gibt. Also, weil genauso könnte eigentlich jemand aus Bonn sagen, ich habe eine westdeutsche Erfahrung. Das würde er aber nie machen, weil die westdeutsche Erfahrung der Standard ist oder das ist einfach so und das muss ja für alle gleich sein. Und in dem Moment, in dem ich so diese ostdeutsche Erfahrung so betone, mache ich im Prinzip deutlich, dass es sehr unterschiedliche Erfahrungen in Deutschland gibt und stelle im Prinzip so ein bisschen diese Hegemonie zur Debatte oder das, was man als Standard für alle annimmt. Und was mir aber total wichtig ist, das nicht mit einer Migrationserfahrung gleichzusetzen, aber im Prinzip darauf hinzuweisen, dass es diese unterschiedlichen Erfahrungen und Erfahrungshorizonte in Deutschland gibt. Und meiner ist natürlich auch total privilegiert.
Du fändest es auch problematisch, wenn jetzt alle Ostdeutschen sich als Opfer der Geschichte primär empfinden würden, als
ja,
primäres Merkmal
also,
ihrer Person.
Das, was ich mit meiner Arbeit möchte, ist auf so Power Structures und auch so Hegemonie hinzuweisen. Und da das Interessante an der deutschen Geschichte ist, dass man im Prinzip als Person, die in der ehemaligen DDR geboren ist, die Hegemonie des Westens erfahren hat, obwohl man danach quasi dazugehört hat. Mhm. Und das sind aber trotzdem Nuancen. Wir sind trotzdem ganz oben in der Pyramide von Ungerechtigkeiten und Hierarchien. Und deswegen, was ich möchte mit meiner Arbeit, ist im Prinzip diese gewaltvollen Strukturen zu zeigen, die im Prinzip aber andere Menschen viel härter treffen.
Mhm. Ja. Und hast du eine Hoffnung, wie sich diese Strukturen, wie sich diese Ungerechtigkeiten, ob die sich überhaupt aufbrechen lassen könnten?
Na, ich glaube, der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, ist, dass jetzt auch das, was man so als den Westen bezeichnet, der steht jetzt irgendwie auf so einem Prüfstand so. Und viele Dinge, die vorher irgendwie so gar nicht weiter hinterfragt wurden, werden jetzt hinterfragt aus verschiedenen Richtungen und natürlich auch der ganze westliche Lifestyle, mhm. der eben auf Ausbeutung und mhm. Zerstörung von Menschen und Natur beruht, ja. Also im Hinblick auf das Thema, über das wir sprechen, mit der Betrachtung der ehemaligen DDR, so, also ja, so eine Siegermentalität oder so unser, mhm. unser Weg ist der richtige und ihr müsst das jetzt alles lernen. So, wenn man dieses Beispiel nimmt und daran irgendwie merkt, okay, jetzt 30 Jahre später wäre es eigentlich angemessen zu sagen, ja, nee, vielleicht ist das gar nicht das Nonplusultra gewesen, vielleicht hätte man noch mehr sich auf Augenhöhe begegnen können und wirklich irgendwie gucken, wie kann man jetzt irgendwie noch eine bessere Gesellschaft denken, wenn man das als Hebel nimmt, um irgendwie so ein bisschen von seinem Ross runterzukommen, dass man halt für alles die beste Lösung parat hat, dann könnte da ja vielleicht auch was passieren.
Ja. Da bist du schon sehr nah dran an dem, was auch die Soziologin Cornelia Kopitsch, von der wir gleich auch hier im Podcast noch was hören werden, auch spricht, nämlich von dieser, ja, also nicht zwar nicht von der Hegemonie des Westens, aber auch schon von der Deutungshoheit bestimmter Eliten und die sind eben auch Teil des kapitalistischen westlichen Systems. Aber ich würde dich noch mal ganz gerne fragen, weil du hast ja jetzt schon auch gesagt, du wohnst in Berlin, du hast mir auch vorhin schon gesagt, du wohnst in Neukölln, also an einem sehr, gerade an einem Ort, wo in Berlin wahrscheinlich so viel passiert wie sonst nirgendwo, wo sich wirklich sehr viel mischt. Aber allgemein in Berlin ist es, glaube ich, ein sehr internationales Milieu, also wissen wir ja auch gerade in der Kunstszene. Und du fühlst dich ja Zwickau, glaube ich, trotzdem auch noch verbunden. Hast du das Gefühl, wenn du heute nach Zwickau gehst, dass du da auch in den künstlerischen Kreisen oder überhaupt mit den Menschen dort andocken kannst? Oder fühlst du dich mittlerweile viel mehr im künstlerischen Berlin zu Hause?
Naja, also ich glaube, für mich ist es total wichtig, nicht in einer Welt zu Hause zu sein, sondern in ganz vielen. Also ja, wenn ich nicht immer mal nach Zwickau fahren würde, könnte ich es, glaube ich, auch in der Berliner Kunstwelt gar nicht aushalten. Also für mich ist es total wichtig, auch mich die ganze Zeit zu erinnern, wie komplex und vielschichtig und auch widersprüchlich die Welt ist. Also deswegen irgendwie in Berlin zu wohnen, in Sachsen durch die Provinz zu fahren und Möbel zu suchen, mit den Leuten zu reden und dann aber auch Projekte im Ausland zu machen. Und im Prinzip das ist eigentlich der Zustand, den ich mir als Künstlerin wünsche. So, dass immer, wenn ich denke, ich wüsste es oder ich hätte irgendwie so ein bisschen Stabilität, dass ich das wieder neu verhandeln muss und auch mit Leuten drüber sprechen, die das völlig anders sehen. So, weil das ist eigentlich die Qualität, ja, die wir jetzt irgendwie alle brauchen, um irgendwie nicht nur miteinander in unserer Bubble irgendwie unsere Gewissheiten zu schärfen, sondern die zu durchbrechen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die es komplett anders sehen.
Ja, das glaube ich, kann man einfach per se mal so sagen, ist wirklich extrem wichtig und ich hoffe, dass das sich auch Leuten vermittelt, auch vielleicht Leuten, die bisher noch vielleicht engstirniger unterwegs sind, als du es bist oder wir es sind, wenn sie denn dann deine Arbeiten sehen. Und da gibt es auch viel von dir zu sehen in der nächsten Zeit. Es beginnt jetzt quasi fast zeitgleich in der Kunstsammlung Zwickau und in der Kunsthalle Düsseldorf Ausstellung von dir, außerdem Anfang November hier in Berlin, der Herbstsalon vom Gorki-Theater, ab dem 29. November dann im Haus der Kunst in München und ab dem 12.12. im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Ja, vielen Dank, Henrike. Dem ist erstmal nichts hinzuzufügen, oder? Es ist viel von dir zu sehen in der nächsten Zeit.
Ja, nee, also und am besten kann man auch mich verstehen, wenn man in eine Ausstellung von mir kommt. Ja.
Ja, aber wir freuen uns trotzdem sehr, dass du auch hier im Podcast bei uns zu Gast heute warst. Vielen Dank, Henrike Naumann.
Gerne.
Henrike Naumann lebt und arbeitet ja eben in Berlin, wie tausende andere Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt. Und wir haben ja auch schon in der Podcast-Folge über Berlin festgestellt, wie international die Kunstszene wirklich ist. Und auch wenn wir uns vorhin wie mit Silke die neue deutsche Malerei angeschaut haben, dann scheint dieses nationale Label für Kunst irgendwie nicht mehr ganz angebracht. Klingt, als würde sich die Kunstszene auch ohne Nationalstaaten ganz wohl fühlen. Man gibt sich gerne kosmopolitisch und weltoffen und ist es wahrscheinlich auch. Aber genau darin liegt auch eine große Gefahr. So sagt es zumindest die Soziologin Cornelia Kopitsch in ihrem Buch Die Gesellschaft des Zorns und nennt es eine Lebenslüge, die den aktuellen Rechtsruck mit zu verantworten hat. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, denn Elke, du bist wieder bei mir und du hast Cornelia Kopitsch zum Interview getroffen.
Genau.
Die Gesellschaftsanalyse, die sie in ihrem Buch vornimmt, die ist ja sehr umfassend und auch sehr dicht und ich glaube für jemanden, der in der Soziologie nicht so zu Hause ist, zum Teil auch relativ komplex. Wir wollen trotzdem mal versuchen runterzubrechen, was sie sagt und was sie anmahnt und vielleicht spitzen wir das Ganze mal auch auf die Kunstszene zu. Die sind ja per se kosmopolitisch. Deswegen erstmal die Frage, was soll denn am kosmopolitisch sein jetzt so schlimm sein?
Also zunächst mal ist es natürlich überhaupt nicht schlimm, wie sie sagt, sondern sie beschreibt das einfach nur, dass man eben das nicht verwechseln soll. Also dass sozusagen die Tatsache, dass man kosmopolitisch ist, heißt nicht, dass man offen ist und wahnsinnig demokratisch. Also sie erklärt das eigentlich ganz gut.
Die Kulturintelligenz, die ihre Ideen am stärksten verbreiten kann, weil sie an den kulturellen Schaltstellen sitzt, von Journalismus, von universitärer Wissenschaft, den Geisteswissenschaften, also die den Mund am lautesten aufreißen, gehören alle zu einer relativ klaren kosmopolitischen Klasse und behaupten jetzt für alle zu sprechen. Und das tun sie eben nicht und das merken sie nicht so richtig.
Ja, und was macht das mit den anderen Milieus? Also gerade wenn sich diese Klasse auch gar nicht dessen bewusst sind, wie stark sie eigentlich auch den Diskurs prägen.
Naja, die anderen werden einfach ziemlich brutal ausgeschlossen. Das ist eigentlich, was sie beschreibt. Und ich kann das auch wahnsinnig gut nachvollziehen, gerade aus der Kunstwelt. Weil in der Kunst ist es ja so, dass es die ganze Zeit um Distinktion geht. Also es geht darum, sich wahnsinnig gut auszukennen. Schon wenn man so ein ganz bisschen nicht versteht, wer der oder diese Konzeptkünstler oder Künstlerin ist, ist man ja schon völlig raus. Also das ist ja praktisch ein System, was mit ganz, ganz hohen Schwellen arbeitet. Und wenn man das dann wiederum so überträgt auf so eine größere gesellschaftliche Zusammenhänge, dann denkt man, okay, es ist ja auch wirklich totaler Quatsch, dass die Kunstszene die ganze Zeit behauptet, sie wäre jetzt wahnsinnig inklusiv und alle könnten mitmachen und wir sind so demokratisch und so weiter. Aber man kann mitmachen, solange man den Code kennt. Aber wenn man ihn nicht kennt und wenn man den Habitus nicht hat, dann ist man draußen.
Wenn jetzt diese Milieus glauben, sie seien die ganze Welt und das scheinen sie zu glauben und den anderen jetzt vorschreiben wollen, dass sie sich auch kosmopolitisieren sollen, diese aber gar nicht in diesem Bereich arbeiten, wo das notwendig, sinnvoll oder auch nur möglich ist, dann hat man natürlich eine Situation geschaffen, wo man die sozialen Bedingungen anderer Milieus, die vielleicht darauf basieren, dass man zu Hause bleibt und auch das Gefühl der Befremdung, was diese Milieus haben, im Anbetracht von Immigration nicht verstehen kann. Und so, dass sich diese Welten weiter entkoppeln.
Das ist ja wahrscheinlich auch so, dass dieses kosmopolitische Milieu sich zwar als ganz normal und als allgegenwärtig irgendwie empfindet, zahlenmäßig wir aber, also wir, und das sind wir ja, wir sind ja Teil dieses Milieus, eindeutig in der Minderheit sind. Und man muss ja dazu auch sagen, dass die Elite oder diese Elite ihren Lebensstil auch nur führen kann, weil es eben Leute gibt, die zum Beispiel auch einfach so basale Tätigkeiten machen, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, wie zum Beispiel den Lkw-Fahrer, den Elektriker und so weiter. Also man merkt schon, es gibt da auf jeden Fall, einen realen Unterschied oder reale Spaltung ja irgendwo auch in der Gesellschaft. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, warum ist Nationalismus die Antwort auf diese Entkopplung?
Ja, das habe ich Sie eben auch gefragt. Also das ist ja so, dass sie vor allen Dingen untersucht hat, sie hat ja nicht vor allen Dingen die Kulturmilieus untersucht, sondern ihr ging es ja darum, herauszukriegen, warum entstehen eigentlich diese Populismen in den ganzen westlichen Gesellschaften. Und was sie halt herausgefunden hat, was halt das Erschreckende für unser Eins auch ist, ist, dass das eigentlich auf der einen Seite ganz rationale Gründe hat, einfach weil es nicht genug Mitbestimmung gibt, weil da wirklich Gesellschaftsschichten abgehängt wurden. Und auf der anderen Seite aber dann was Irrationales daraus entsteht. Das beschreibt sie dann ganz gut.
Sie wollen keine Globalisierung. Und die Globalisierung wird aber dann nicht unbedingt daran festgemacht, dass sich sozusagen das Leben in allen Aspekten verändert. Also durch dieses lebenslange Lernen und durch den schnellen Wandel von Strukturen, sondern er wird übereinstimmend an der Immigrationsfrage festgemacht, die jetzt letztlich doch sowas wie einen Sündenbock darstellen für eine Veränderung, die von ganz vielen verschiedenen Stellen ausgeht. Und jetzt wird eben behauptet, die Immigration würde dazu führen, dass unsere nationale Identität verloren geht.
Jetzt könnte man ja auch sagen, das ist vielleicht überhaupt nicht so schlimm, wenn sich die Nation auflöst. Und das würden ja vielleicht auch viele Künstler sogar befürworten, oder? Dass wir das eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass die Künstler das nicht brauchen und dass die Elite das nicht braucht. Also wer für Google arbeitet und wer für Facebook arbeitet, der braucht keine Nation. Die Frage ist nur, ist das wiederum für eine Gesamtgesellschaft gut? Also wie funktioniert dann die Mitbestimmung? Wie funktioniert dann die Demokratie, wenn das nicht da ist? Und kann man nicht auch verstehen, dass ganz viele Leute, wenn sozusagen ihre Sprache entwertet wird, also dass die deutsche Sprache zum Beispiel, in der sie sich bewegen, wenn das entwertet wird und alle nur noch Englisch sprechen, ist es für die angenehm? Nein, es ist für sie nicht angenehm. Das ist ja selbst für viele Akademiker nicht angenehm, wenn sie plötzlich ihre Abstracts auf Englisch machen müssen und so weiter. Also das sind so ganz viele kleine Aspekte oder auch die Bologna-Reform oder was passiert, wenn ein Unternehmen irgendwie internationalisiert wird und plötzlich die eigenen Abläufe nicht mehr funktionieren. Das sind so ganz viele Sachen, die halt zur Verunsicherung führen und man kann sagen, das geht aber nicht anders, aber man muss vielleicht auch erstmal verstehen, was ist denn das Problem daran?
Ja, und auch an was darf man festhalten wollen und an was darf man nicht festhalten? Also man kann ja auch durchaus sagen, also man kann es ja auch irgendwie nachvollziehen, dass in dieser globalisierten Welt jetzt zum Beispiel am Thema Sprache sich einige Leute sorgen und denken, oh Gott, das geht hier aber meine Muttersprache verloren und hat die denn nicht auch einen Wert an sich? Also sollte das nicht als Kulturgut bewahrt werden?
Genau, und vor allen Dingen ist ja das, diese Globalisierung oder diese Betonung der Internationalisierung, das weist sie halt sehr gut nach. Das ist eben nicht was jetzt dem neoliberalen Wirtschaftssystem entgegensteht, sondern das entspricht dem total. Das heißt, dass wir praktisch totale Agenten dieser wirtschaftlichen Liberalisierung sind, dieses brutalen Neoliberalismus, den man ja eigentlich glaubt, immer anzugreifen, auch inhaltlich in seiner Arbeit.
Es ist ja auch nicht so, dass die Leute jetzt zum Beispiel in der Kunstszene gar keine, also die sich mit nichts identifizieren. Das ist vielleicht nicht mehr die Identität, die an der Nationalität festgemacht wird, aber Identitätsdebatten spielen ja eine große Rolle in der Kunst, zum Beispiel auf der Ebene Ethnie oder auch Sexualität. Also die Themen Queer oder People of Color sind ja Themen, haben wir auch in der Biennale drüber gesprochen, sind total präsent. Wie erklärt Cornelia Kopic das?
Ja, sie sagt, dass sich das da praktisch spiegelt, dass sich da rechts und links eigentlich spiegeln in dieser, in diesem Rückbezug auf so eine Identität, die dann manchmal auch essentialistisch rüberkommt. Und sie erklärt das auch letztlich daran, dass es ökonomisch Sinn macht. Also das fand ich ganz interessant, wie sie das da formuliert.
Weil sie letztlich symbolisches Kapital wollen. Sie wollen, und das ist ja in der Kunst- und Kulturszene essentiell, sie wollen gehört werden, sie wollen ihre Deutungsmuster durchsetzen und das ist in dem Fall auch die längerfristig bessere Investition, die irgendwann auch sich ökonomisch auszahlen wird, wenn es gelingt, die eigenen Deutungsmuster in der Gesellschaft zu etablieren.
Das Interessante ist ja auch, was ich mich oft frage, warum ist eigentlich so eine Diskussion um sowas wie Klasse total verschwunden, auch aus der Kunst eigentlich, während es auf der anderen Seite immer nur um Identitätspolitik geht. Also natürlich ist jedes emanzipatorische Anliegen total wichtig und nachvollziehbar. Trotzdem ist es halt interessant herauszufinden, warum sind es jetzt gerade die einen Anliegen, die so im Vordergrund sind und andere nicht. Und ich finde, dafür findet sie eine total gute Erklärung, dass sie halt sagt, diese Tribalisierung der Gesellschaft, die spiegelt halt dass die Tatsache, dass wir durch die Globalisierung eben den Zusammenhalt verlieren, was den Nationalstaat angeht. Und sie erklärt auch, was die Probleme dabei sind. Und das fand ich halt wirklich sehr nachvollziehbar.
Was meinst du mit Tribalisierung?
Naja, dass man sich so in verschiedene Tribes irgendwie, so. Also in so verschiedene Stämme praktisch aufspaltet. Also das heißt, dass so die, es geht nicht mehr darum, sich zu identifizieren, okay, wir sind jetzt hier das Prekariat und kämpfen gegen die den ausbeuterischen Konzern, sondern wir sind alle bereit, uns als prekäre Arbeitnehmer dem zu unterwerfen. Und dann auf der anderen Seite sind wir aber total dabei, wenn es darum geht, um die Rechte von gewissen ethnischen Minderheiten zu kämpfen. Mhm. Also es gibt so auf der einen Seite totalen Einsatz, auf der anderen Seite irgendwie überhaupt nicht. Also niemand solidarisiert sich mit seiner polnischen Putzfrau. Mhm. Stattdessen führt man identitätspolitische Debatten und dann muss man sich halt fragen, warum ist das eigentlich so?
Also dass man quasi auf das, worum es, also was eigentlich uns voneinander trennt oder eigentlich die Gesamtsituation am prägnantesten beschreibt, gar nicht angesprochen wird, weil man zu sehr, also weil das zu sehr an die Substanz der Verhältnisse gehen würde, von denen am Ende die Leute, die meinungsprägend sind, zu sehr profitieren. Oder? Kann man das so sagen?
Ja, genau so kann man sagen.
Okay. Das Interessante finde ich ja auch immer, dass viele Künstler und Kreative ja gerne denken, das haben wir auch schon gesagt, dass ihr kosmopolitisch sein quasi gesetzt ist und dass sie ja universelle Werte eigentlich haben, also auch so an so Menschlichkeit glauben und denken, naja, und alle, die gegen diese Werte verstoßen, sind halt irgendwie nicht ganz richtig und das dann auch oft sehr, sehr schwierig finden, andere Meinungen als solche zu respektieren, nicht nur zu tolerieren, sondern wirklich zu respektieren. Und dabei heißt es dann nach jedem deutlichen Stimmenzugewinn für zum Beispiel die AfD bei uns in Deutschland, dass man ja aber, dass das ganz wichtig wäre, dass man eben auch den anderen Leuten, die anders denken, als man selbst Gehör schenken sollte. Ist das jetzt schon eine gute Entwicklung laut Kopitsch? Oder ist dann doch so die Masse derjenigen, die das eigentlich auch gar nicht in Frage stellen will, sind die zu stark und prägen die zu stark den Diskurs?
Also erstmal ist es ja so, es ist ja eigentlich auch gut, wenn man an seine Werte glaubt. Ich möchte an die offene Gesellschaft glauben, ich möchte an die Menschenrechte glauben. Es hat mir auch noch niemand bewiesen, dass das falsch ist. Mhm. Da sie ja auch nicht, darum geht es ihr ja auch nicht, sie glaubt da ja auch dran. Es geht ihr ja nur darum, wie bleiben wir in Kontakt mit den Gruppen der Gesellschaft, die andere Sachen einfach nicht nachvollziehen können. Und da sage ich dann irgendwie ganz optimistisch, ja, aber dann macht man irgendwie ein bisschen Education, dann öffnet man die Museen, man macht was für die und so. Und dann sagt sie, naja, so einfach ist das auch nicht, weil man darf das nicht von oben herab machen.
Sondern ich glaube tatsächlich, dass die Positionen, die Machtpositionen umbesetzt werden müssten. Was ich aber auch nicht will. Keiner will das. Also diese Elite würde sich ja selber abschaffen, wenn sie das tut, was zur Heilung, also zur Überwindung dieser Spaltung beiträgt. Also von daher alle Maßstäbe jetzt also zu sagen, wir müssen auch mal die anderen erreichen mit unserer Kunst und wir müssen auch mal die... Das geht ja wieder auf so eine paternalistische Schiene. Wir wollen euch auch mitmeinen. Ja, aber wir sind gar nicht drin im Boot. Wie kommt es dann, dass ihr uns mitmeint?
Naja, also man, das kann man ja verstehen. Also erstens möchte wahrscheinlich niemand, also dass jemand mal freiwillig die eigene Machtposition aufgibt, egal in welchem Kontext, ist, glaube ich, relativ selten. Und das Zweite ist natürlich jetzt, dass jetzt gerade im aktuellen Fall man natürlich auch nicht das Feld räumen möchte für die, die eigentlich auch nur darauf warten, ihre Deutung der Realität, sage ich mal so, der als Mainstream zu etablieren. Also wie ist sie denn gerichtet auf die Zukunft? Also ist sie optimistisch? Glaubt sie, dass diese Spaltung noch zunehmen wird oder wie ist da ihre Einstellung?
Also sie ist eigentlich gar nicht so optimistisch. Das ist für sie eher, also man müsste halt eine größere soziale Mischung irgendwie erreichen, sagt sie.
Also der Ausweg wäre meines Erachtens, die Trennung dieser Sphären aufzuheben. Also nicht der Kunst, die kann man natürlich nicht irgendwo, aber die Milieus durchlässiger zu machen für soziale Aufsteiger, wenn man so will. Ja? Also für Leute, die jetzt praktisch nicht in den gleichen Institutionen sozialisiert worden sind. Und für Leute, die praktisch nicht in diese ganze Kerbe reinhauen, sondern andere Meinungen haben und die man aber von vornherein instinktiv aussortiert, weil die auch gar nicht in den eigenen Freundeskreis reinpassen. Ja.
Sie hat dann aber danach auch gleich noch gesagt, dass es wahnsinnig schwierig ist und sie hörte sich auch nicht sehr optimistisch an. Also sie meinte, weil natürlich jeder immer danach guckt, dass er selber am besten klarkommt und dass man die eigenen Kinder natürlich durch eine gute Ausbildung oben hält und so weiter und dass einfach das wahnsinnig schwierig ist, diese Abschottung der Gesellschaft und diese mangelnden Aufstiegschancen wieder zurückzudrehen.
Aber da könnte man ja auch denken, dass in der gegenwärtigen Situation ja vielleicht auch dann doch eine Chance liegt, weil man jetzt so abwägen kann zwischen, ich möchte mich und meinesgleichen, meine Nachkommen jetzt in dieser elitäreren Position weiterhin gerne lassen. Und auf der anderen Seite steht aber, gibt es die Gefahr wirklich der zunehmenden Spaltung oder auch wirklich, dass dann doch die Rechtspopulisten so viele Leute hinter sich vereinigen, dass sie dann eben bald nicht mehr nur in einigen Bundesländern, sondern vielleicht auch im gesamten Land die Mehrheit bilden. Also so wie beim Klimawandel man auch sagen kann, manchmal führt ja eine Zuspitzung der Verhältnisse erst dazu, dass dann doch die Seite, die bisher eigentlich nicht so richtig einen Impuls verspürt hat, etwas bei sich auch anders zu machen, dann doch in Bewegung kommt.
Also sie sagt, was halt passieren könnte, wäre praktisch so ein umgekehrter Prozess, wie wir in 68 schon mal hatten. Also nach 68 war es ja so, dass eigentlich, da waren die Außenseiter, waren ja die Linken, die Hippies und so weiter. Und die haben es dann ja geschafft, beim Marsch durch die Institution eigentlich eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Stück nach links zu rücken. Und dadurch dann auch wieder zu so einer größeren Verständnis, also auch zu einer friedlicheren und funktionaleren Gesellschaft zu kommen. Und wenn man den umgekehrten Prozess sich vorstellt, meint sie, man könnte halt praktisch durch Umarmung unschädlich machen. Also dass man einfach so Positionen, die halt einem jetzt irgendwie konservativ und irgendwie auch bescheuert erscheinen, dass man denen trotzdem mehr Raum gibt oder dass man so einen Begriff wie Heimat einfach nochmal anders diskutiert. Das sind alles Sachen, wenn ich die höre, mir macht das keinen Spaß. Aber ja, ich finde es trotzdem plausibel, dass man nicht immer sofort sagt, wir schließen das jetzt für uns total aus, und sondern dass man sagt, okay, das hat seinen Raum.
Man kann natürlich irgendwann mal sehen, dass man in diese Kultur der kosmopolitischen Intelligenz und in all diesen Elitekulturen natürlich auch Aspekte, Semantiken, Leitbilder, Ideale der Gegenparteien integriert und, sagen wir mal, die unschädlich machen, dadurch, dass man sie umarmt und ihnen schön wohldefinierte Plätze zuordnet, wo sie auch lauthals was sagen dürfen, aber nicht unbedingt alles zerstören dürfen. Dass man sie also selektiv zulässt und ihre Werte eben auch integriert. Und diese Art von Integration, sagen wir mal, von Inkorporation in den Mainstream, ist ja immer eine Möglichkeit, die Elastizität des Systems zu erhöhen.
Die Elastizität erhöhen, das finde ich interessant. Also das ist, finde ich, einen guten Begriff, dass man sagt, okay, man braucht eine größere Bandbreite oder man muss einfach besser reagieren können auf Sachen, die jetzt erstmal nicht so ins Bild passen. Und letztlich war ja der Beitrag, den wir jetzt auch im Heft hatten, darüber, wie jetzt 30 Jahre nach der friedlichen Revolution eigentlich die DDR-Kunst wieder anders gesehen wird und auch wieder besser irgendwie ins Bild passt. Das war ja eigentlich, finde ich, dann wieder so ein positives Beispiel dafür, dass man sagt, okay, das geht doch. Also es war bestimmt ein Fehler, einfach diese ganze DDR-Kunst so dermaßen aus dem Kanon auszuschließen. Und es ist wichtig, dass man das respektiert. Also dass man da diese anderen Biografien respektiert, die Werte, die da entstanden sind, respektiert. Und das finde ich dann wiederum fast ein tröstliches Beispiel.
Vielleicht geht es ja im aktuellen Fall, den wir haben, eben, dass immer mehr Leute rechts wählen oder den Rechtspopulisten in Deutschland folgen. Vielleicht geht das ja da, das Verständnis der Gegenseite ein bisschen schneller, weil da hatte man ja auch am Anfang das Gefühl, da wurde ganz schnell reagiert mit ganz vielen auch Denk- und Sagverboten. Das darf auf keinen Fall, das ist nicht in Ordnung. Und da hatte man das Gefühl, da will ein bisher ja eben die kosmopolitische Elite innerhalb Deutschlands wollte da ganz schnell auch sagen, nein, hier, so geht es nicht. Wir haben hier ganz klare Werte, die müssen wir verteidigen. Also hat sich auch ganz stark bedroht ja eigentlich gefühlt und hat deswegen vielleicht auch mit so viel Unverständnis reagiert. Und meinst du, dass jetzt schon vielleicht der Zeitpunkt ist, wo man da ein bisschen mehr auch mit Abstand drauf gucken kann und sagen kann, okay, vielleicht sind es nicht alles Menschenhasser, Nazis, denen man immer nur die klare Kante zeigen muss und die man eigentlich eh schon verloren hat, sondern ist man jetzt, würdest du denken, mehr bereit, auch den Leuten zuzuhören, auch wenn sie vielleicht Meinungen vertreten oder Haltungen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts gemein hat?
Ja, also ich glaube, so Projekte wie, wir hatten ihn ja auch schon mal, der Mario Pfeiffer das gemacht hat, der Videokünstler, der dann irgendwie sich wirklich hingesetzt hat und mit Leuten von Pegida irgendwie geredet. Also das ist ja was, was schon mal total selten vorkommt und was auch in der Kunst nicht oft vorkommt, dass man wirklich sagt, irgendwie, ich höre jetzt einfach mal zu, ich gucke mir das mal an. Ich glaube trotzdem auch, wir können uns jetzt hier nicht überfordern. Also du und ich werden das Problem jetzt nicht lösen. Ich finde es einfach nur interessant, darüber nachzudenken, wirklich über diese Lebenslügen, denen man sonst aufsetzt, damit man nicht so durchs Leben geht und denkt so, hey, ich habe ja meine Werte, ich mache ja alles richtig und die anderen machen alles falsch. Und ich glaube, dass wenn man das irgendwie so erreicht hat, dann ist das auch schon mal ganz viel.
Also du meinst, dass es erstmal ein wichtiger Schritt ist, von seinem universellen Meinungsross runterzukommen und zu akzeptieren oder sich vielleicht klarzumachen, dass man auch geprägt ist und seine Meinung und Werte aus einer speziellen Prägung hat und dass die eben nicht für alle gelten muss und andere mit ihren Erfahrungsgeschichten und Sozialisation auch ein legitimes Endprodukt ihrer Werte quasi mit sich rumtragen?
Also für mich würde es jetzt vor allem darum gehen zu erkennen, wie wahnsinnig privilegiert die Kunstszene auch ist oder wir auch sind, wie wir in unserem, ich meine, das wird ja oft gesagt, wir leben in einer Blase, aber trotzdem, man sagt das immer so, nimmt man das dann wirklich ernst? Also man muss sich das einfach noch viel mehr vor Augen führen und wirklich vielleicht auch versuchen, dann mit Menschen, die anders drauf sind, dann auch erstmal zu reden. Man muss ja dann deswegen trotzdem nicht von seinen eigenen Positionen abrücken, aber dass man irgendwie sich irgendwie klar macht, okay, man kann ja nicht so völlig abgehoben zwischen irgendwie New York und London und Paris irgendwie rumfliegen und sagen, okay, die anderen sind mir egal.
Und wer wäre ich und wie würde ich mich verhalten und welche Werte hätte ich, wenn ich vielleicht anstelle des anderen geboren, aufgewachsen und geprägt worden wäre? Ja, das war auf jeden Fall genug Denkstoff für diese Folge. Vielen Dank an dich, Elke. Und Sie können natürlich auch sehr gerne das gesamte Interview mit Cornelia Kopitsch nochmal nachlesen in der aktuellen Monopol-Ausgabe. Die gibt es ab jetzt auch schon am Kiosk zu kaufen. Darin sehen Sie natürlich auch in sehr schönen Farben die neue Malerei aus Deutschland, über die ich mit Silke Hohmann gesprochen habe. Und wir hören uns dann wieder Anfang Oktober. Und wenn Sie uns nicht sowieso schon abonniert haben, dann tun Sie das sehr gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Ihre Podcasts hören. Mein Name ist Sarah Steinert und die Redaktion für diesen Podcast hat Eva Moorlang und wir freuen uns sehr auf Sie, dass Sie uns zuhören beim nächsten Mal. Bis dahin, machen Sie es gut.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.